Langsam aber sicher zieht der Frühling überall ein. Grund genug, sich mit einem Festtag für Dampfschifffreunde zu beschäftigen. Wer dazugehört, möge sich den 1. Mai rot im Kalender anstreichen, denn dann startet die Parade der sächsischen Dampfschifffahrt in Dresden. Deutsches Reiseradio und Podcast Nummer 123 mit Rüdiger Edelmann und wir gehen heute aufs Wasser. Sie gehört zu den traditionellen Dampfschifffahrtsgesellschaften in Deutschland. Sie hat eine große Flotte, die von historischen Schiffen bis zum neuen Ausflugsdampfer reicht. Jedes Jahr am 1. Mai startet die Saison mit einem Fest.
Die Touristen freuen sich, wenn es dann endlich soweit ist, 1. Mai. Dann gibt es die große Parade der sächsischen Dampfschifffahrt und damit läutet die Dampfschifffahrt auch die neue Saison ein.
Auch Carla Kallau von Dresden Elbland Tourismus freut sich jedes Jahr auf diesen Tag und Karin Hildebrand, Geschäftsführerin der sächsischen Dampfschifffahrtsgesellschaft, ist ebenfalls in Vorfreude.
Ich meine, das Highlight ist natürlich der 1. Mai, wo alle Dampfer dann in Betrieb sind. Das ist schon sehr imposant und das ist auch wirklich, sage ich mal, so eine Herzensgeschichte, wenn die dann ablegen, so eine kleine Show-Einlage machen, mal drei nebeneinander fahren und dann hintereinander und jedes Schiff tutet und die Kenner kennen auch das Tuten, die wissen, welches Schiff wie tutet, können das identifizieren, da geht einem tatsächlich das Herz auf. Ich meine, die Stadtfahrt ist wunderschön, weil man einfach eine Stadt von der Wasserseite ganz anders erlebt als von der Landseite. Und ich meine, Dresden hat da natürlich wahnsinnig viel zu bieten an Silhouette. Schön ist natürlich die Schlösserfahrt Richtung Pillnitz, wenn man dann auf Pillnitz zufährt. Auch eine wunderbare Geschichte. Die sächsische Schweiz ist ganz anders mit ihren Felsformationen, mit ihren Tafelbergen. Sehr lieblich ist dann das Elbland. Ganz andere Situation Richtung Meißen-Diesbach, dass da auch Weinanbaugebiete gibt. Ist vergleichbar mit den Buschenschenken, ist, glaube ich, den wenigsten bekannt. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil das einfach unheimlich schön ist. Ich selber habe keine präferierte Strecke, wo ich sage, das müssen sie gesehen haben. Also nochmal, eigentlich muss man alles gesehen haben.
Die angebotenen Routen sind genauso vielfältig wie die Schiffe, die die Elbe bevölkern. Wenn genügend Wasser im Fluss ist.
Es ist zurzeit wieder ein bisschen mehr, also es wechselt. So einen genauen Wasserstand gibt es nicht, weil jedes Schiff zum anderen Wasserstand fahren kann. Aber ich sage mal, so 50 ist dann schon die Schallgrenze, 50 Zentimeter. Wir sind jetzt, glaube ich, im 5. Jahr des Niedrigwassers. Ich habe mal ein bisschen nachgelesen, es gab schon auch noch niedrigere Stände. Es ging bis zu 4 Zentimeter. Man sagt ja, die Elbe wäre eine Regenrinne. Das Wasser rauscht einfach durch. Es regnet und dann wird es Richtung Hamburg geführt. Sodass wir auch sehr unterschiedliche Wasserstände haben. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum gerade hier die Dampfer sich etabliert haben und auch immer noch da sind, weil die wirklich am besten mit solchen Ständen umgehen können im Vergleich zu anderen Schiffen.
Also in der Regel klappt das schon mit der Dampferfahrt, schließe ich aus dieser Äußerung. Ich selber war im letzten Oktober dort, da lag der Wasserstand bei etwa 90 bis 95 Zentimetern. Aktuell muss man sich gar keine Gedanken machen, denn mit Stand Anfang April bietet der Pegel Dresden rund 2 Meter. Bevor ich Karin Hildebrand noch ein wenig in Sachen Geschichte der Dampfer befrage, sollten wir jetzt aber an Bord gehen. Es ist Samstagmittag in Dresden und die Leipzig liegt abfahrbereit am Terrassenufer, Brücke 5. Die Leipzig gehört zu den älteren Schiffen und ist ein Schaufelraddampfer. Die Schaufeln liegen, wie der Antrieb, aber in der Mitte des Schiffs. Turbine innen, die Schaufeln gut geschützt an den Außenseiten. Gehört sie zu den Lieblingen von Karin Hildebrand?
Natürlich ist mein Lieblingsschiff der Diesbach. Das ist das einzige Schiff, das kohlebefeuert ist. Man hatte damals die Auflage beim Umbau der Schiffe nach der Wende, die dann ja auf Diesel umgestellt worden sind, dass eines kohlebefeuert bleiben muss. Es ist einfach ein wunderschönes, kleines Schiff, das mir schon sehr gut gefällt.
Die Leipzig ist aber auch nicht zu verachten. 90 Jahre alt ist sie, der größte Schaufelraddampfer der Flotte, die aus 11 Schiffen besteht. Hauptattraktion ist sicher die freie Sicht auf die freigelegte historische Dampfmaschine. Fein geputzt kommt die Turbine daher. Da könnte man glatt den Eindruck kriegen, dass Schiffsmotoren eine klinisch saubere Angelegenheit sind. Während ich völlig fasziniert versuche, mit der Kamera eindrückliche Bilder von diesem Wunderwerk der Technik zu schießen, geht's auch schon los.
Werte Gäste, kurz vor Abfahrt möchten wir Sie bereits recht herzlich an Bord willkommen heißen, hier auf dem Schaufelraddampfer Leipzig zu unserer Schlösserfahrt. Unsere Fahrt hier auf der Elbe führt uns über Blasewitz, Loschwitz bis nach Pillnitz, bis zur Stadtgrenze unserer Landeshauptstadt und im Anschluss zurück hierher in die Dresdner Innenstadt. Einige Informationen vorab zum Schiffdampfer. Leipzig wurde 1929 als jüngster Dampfer von insgesamt 9 historischen Raddampfern in Dresden-Laubegast erbaut. Unser Schiff hat eine Länge von fast 70 Metern, ist etwa 13 Meter breit über die Radkästen und hat einen Tiefgang von etwa 80 Zentimetern. Die Dampfmaschine im Mittelschiff ist weitgehend original erhalten und leistet 350 PS. Die Kraft wird über eine Stachelwelle auf die beiden Schaufelräder übertragen. Unser Schiff wird also nach wie vor und auch ausschließlich nur mit Dampf- und Schaufelrad angetrieben. Das soweit von uns. Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und gute Fahrt.
Die Leipzig legt ab und dann... auch schon los. Flussaufwärts in Richtung Pillnitz. Den sächsischen Landtag lässt man links liegen und dann zieht die Leipzig ihre Bahn unter den vielen Brücken durch. Auch der viel diskutierten Waldschlösschenbrücke. Wir erinnern uns, nach heftigen Kontroversen wurde sie gebaut. Ihretwegen geriet das Elbtal auf die rote Liste des gefährdeten Welterbes und verlor 3 Jahre später den Welterbetitel. Die Diskussion ist zwar abgeebbt, auch weil man zur Kenntnis nehmen musste, dass die Brücke offensichtlich notwendig war. Mehr als 35.000 Fahrzeuge benutzen diese Elbüberquerung täglich. Dresden im Wandel. Es ist viel geschehen in der Stadt seit der Wende von 1989-90. Ähnlich ist es auch mit der Geschichte der Dampfschiffe, erzählt Karin Hildebrandt.
1836 ist die Dampfschifffahrt gegründet worden. Da gab es vom damaligen König die Erlaubnis, glaube ich, an 6 Bürger Dresdens, diesen Betrieb aufzunehmen. 1837 ist dann das erste Schiff, das Königin Marie hieß, in Dienst gestellt worden. Und seitdem gibt es diese Dampfer auf der Elbe. Ich glaube, die älteste Maschine ist um die 140 Jahre alt. Da steht dann drauf 10 Jahre Garantie, die natürlich lang, lang vorbei ist. Wir müssen halt viele Dinge selber anfertigen oder anfertigen lassen. Das ist auch, sage ich mal, eine Fähigkeit, die erhalten bleiben muss. Wir haben ja Teile der Werft angemietet, setzen die selber instand. Da gibt es einfach keinen Standard. Jedes Schiff ist anders und deshalb ist jedes Teil auch ein anderes. Wenn das kaputt geht, muss man das nach anfertigen lassen.
Das war auch schon in den 40 Jahren DDR so. Da war die heutige GmbH was? Ein volkseigener Betrieb vielleicht?
Das war tatsächlich ein VEB. Dampfschifffahrt wurde, glaube ich, auch wirklich sehr gut genutzt. Das gehört einfach auch zu einer Familientradition, dass man mindestens einmal im Jahr als Familie auf den Dampfern ist. Viele Familien sind einfach wochenends von Dresden in die sächsische Schweiz, haben da ihren Ausflug gemacht, sind gewandert und sind dann mit dem Dampfschiff wieder zurück. Insofern hat sich das auch zu DDR-Zeiten größter Beliebtheit erfreut. Nach der Wende wurden diese Schiffe dann eben über die Treuhandanstalt verkauft und sind grundsaniert worden. Und ich denke, ist einfach ein wichtiges Industriekulturgut, das Sachsen und Dresden da hat, das auf jeden Fall erhaltenswert ist.
Was die Ausflugstradition betrifft, hat sich also genau genommen kaum etwas verändert. Und der Ausflügler hat immer noch die Qual der Wahl, sagt Carla Kallauch von Dresden Elblandtourismus.
Mit der Flotte der sächsischen Dampfschifffahrt kann man in beide Richtungen der Elbe fahren. Man kann zum Beispiel sagen, ich starte in Dresden und möchte bis in die sächsische Schweiz fahren, steige dort aus, wandere und fahre mit dem Dampfer wieder zurück. Man hat auch die Qual der Wahl. Man kann mit einem historischen Schaufelraddampfer fahren oder eher mit einem neueren Modell. Diese Fahrt auf der Elbe, das ist etwas, was die Touristen sehr lieben. Man kann aber auch in die andere Richtung fahren, zum Beispiel in die schöne Stadt Meißen. Dort die Porzellanmanufaktur besuchen und dann wieder zurück nach Dresden.
Wir machen nur einen kurzen Trip auf der Elbe Richtung Pillnitz, unterqueren dabei mit der Loschwitzer Brücke eine absolute Dresdner Sehenswürdigkeit, das Blaue Wunder. In der Entstehungszeit war die Brücke eine der ersten, die keine Strompfeiler benötigte, unter anderem deshalb wurde sie als Wunder bezeichnet. Der Name Blaues Wunder ist auf den hellblauen Farbanstrich zurückzuführen. Blau von Anfang an und für Architekturinteressierte eine absolute Ingenieurmeisterleistung des späten 19. Jahrhunderts. Eingeweiht wurde sie 1893. Auf der Backbordseite der Leipzig, also links, stehen prachtvolle Villen und kleine Schlösschen mit Weinterrassen. Das ist alles sehr idyllisch, besonders wenn die Sonne scheint. Da wird das Schiff schon fast zur schwimmenden Gaststube. Kann man hier feiern, frage ich mich, wenn die Schiffe doch eigentlich im Liniendienst unterwegs sind. Karin Hildebrand bejaht. Da geht mehr, als Sie vielleicht denken, sagt sie.
Wir haben hier beim Leipzig den Hinterdecksalon, wir haben den Vorderdecksalon und wir haben dann unten Unterdeck nochmal zwei Restaurantmöglichkeiten. Sie können natürlich hier an Bord essen, Sie können aber auch die Salons eben anmieten, können im Rahmen einer Linienfahrt eine Geburtstagsfeier machen, was auch immer. Sie können auch Ihre Hochzeit hier feiern, Sie können komplett ein Schiff mieten. Da haben wir eigentlich alle Möglichkeiten. Und wie gesagt, wenn Sie einen Salon mieten, können wir auch Gerichte anbieten, die wir jetzt auf der Linienkarte natürlich nicht haben.
Alles kann, nichts muss, zumal wenn man in Pillnitz wieder aussteigt. Hier wartet das Schloss, absolut sehenswert und mit sehr wechselvoller Geschichte. Das Schlossmuseum klärt da en Detail auf. Die erste Erwähnung geht bis ins Jahr 1335 zurück. Im 17. Jahrhundert hatte August der Starke seine Finger im Spiel, vermachte es seine Mätresse Constanza von Kosel, holte es sich aber später wieder zurück. Hier wurde gefeiert und diniert, gespielt und geschaukelt. Man frönte dem süßen Leben des Adels. 1818 brennt das Schloss ab. Innerhalb von nur 12 Jahren lässt man es wieder aufbauen und dann nutzt das sächsische Königshaus Pillnitz als Sommerresidenz. Es gäbe noch viel zu erzählen. Ausschließlich Museum zu DDR-Zeiten, Restaurierung in den 1990er Jahren, 2002 beim Elbe-Hochwasser stark beschädigt und wieder restauriert. Jedenfalls erwartet einen ein rechter Prachtbau. Kann man ansehen, sollte man ansehen und vielleicht vorher zu Kuchen und einem Schälchen Hesen in der Konditorei Wippler einkehren. Eierschecke, Torten und in der Saison Stollen. Selbstverständlich auch käuflich zu erwerben. Ein Stollenmuseum findet sich auch bei den Wipplers. Gleich was man tut, ob Kultur- oder Kulinarikgenuss, die Zeit wird schnell herumgehen und bald wartet wieder ein sächsisches Dampfschiff am Anlege. Schöner und entspannter kann ein Dresdner Nachmittagsausflug nicht sein. Und zurück geht's Richtung Dresden. Altmarkt, Dresdner Neustadt, Neumarkt, Frauenkirche und vielleicht etwas Kultura am Abend. Gleich ob Philharmonie, Staatsschauspiel, Semperoper oder nur mal bummeln. Durch die Stadt am Fluss entlang und sei es, um nachzusehen, ob die Leipzig wieder heil angelegt hat.